Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ohne das Washingtoner Abkommen, Artenschutzabkommen, CITES, wären afrikanische Elefanten, Nashörner oder auch Meeresschildkröten wahrscheinlich ausgerottet worden. Seit 50 Jahren versuchen Umweltschützer, bedrohte Arten mit Hilfe des CITES-Handelsabkommens zu retten. Aktuell verhandeln Delegationen aus mehr als 180 Ländern noch bis Ende nächster Woche über die Schutzbestimmungen für zahlreiche Tierarten bei der Weltartenschutzkonferenz in Usbekistan. Und es gab auch schon einen Erfolg. Mehr als 70 bedrohte Hai- und Rochenarten dürfen nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt international gehandelt werden. Die Jagd und der Handel von begehrten Arten ist ein Treiber für den Biodiversitätsverlust. Der andere ist die Zerstörung der Lebensräume. Ich habe vor der Sendung mit Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen und wollte von dem Biodiversitätsforscher wissen, in welchen Fällen die beschlossenen Handelsverbote Arten auch vor der Ausrottung bewahrt haben.
Also ich denke, bei einigen dieser großen Landsäugetiere, also Rhinoceros und Co., war es ja zum Teil sehr, sehr, sehr nah am Aussterben. Und da ging es ja um die Nashörner zum Beispiel, was man davon genommen hatte, kurz vor der finalen Ausrottung eigentlich zu bewahren und durch diese Maßnahmen, durch die Beschränkung, durch die Regelung dafür zu sorgen, dass einfach dieser Markt zusammenbricht und damit natürlich auch die Basis da ist, entsprechend gegenzuarbeiten.
Welchen Einfluss hat denn Europa bei dem Schutz exotischer Arten wie Giraffen, Elefanten oder Papageien?
Also Europa hat vor allen Dingen einen indirekten Einfluss, würde ich sagen, wo es darum geht, doch entsprechend strikte Regelungen dafür zu sorgen, dass eben der Handel streng reguliert wird. Und der europäische Markt ist schon nicht ganz unwichtig von der Menge her. Und wenn es dann nur noch entsprechend mit guten Maßgaben, guten Regelungen geht, dann ist es eben auch so, dass die Exportländer gefordert sind, diese einzuhalten. Also es ist ein indirekter Effekt eigentlich, der sehr stark ist. Der direkte aber auch, Europa spielt schon eine gewisse Rolle bei einigen Arten sehr viel. Papageien zum Beispiel, sehr beliebt lebende Importe von Papageien, die durch die Regulierung auch entsprechend deshalb angelenkt wurden.
Bei der CITES-Konferenz geht es ja primär um Handelsabkommen. Was ist denn neben dem Handel von gefährdeten Arten noch für den Verlust der Biodiversität verantwortlich?
Wir haben ja versucht, auf der globalen Skala vor einigen Jahren über diesen Weltbiodiversitätsrat so eine Prioritätenliste zu machen, was den Verlust von Vielfalt und von Ökosystemleistungen betrifft. Und da war vor allen Dingen ganz vorne dran die Veränderung von Landnutzung auf dem terrestrischen, also im Landbereich und der Meeresnutzung war der Hauptfaktor. Das zweite war dann schon die direkte Entnahme, da kommen die Handelsgeschichten, komplizierte Sachen dazu, aber auch die Ausbeutung von Tropenhölzern etc. oder auch im Marienbereich die Fischerei. Dann Platz 3 und Platz 4 teilen sich zum einen der Klimawandel. Für die letzten 50 Jahre gilt die Analyse. Der Klimawandel und die Verschmutzung, also Pollution, Plastik in der Umwelt etc. Und gefolgt von Nummer 5 ist dann noch invasive Arten. Das ist so der große zusammengefasste Übersichtskomplex von den Haupttreibern für den Verlust von Arten.
Da kam ja der Landverlust oder die Umnutzung von Land. Schlicht übersetzt kann man ja sagen, wenn kein Lebensraum mehr da ist, dann ist auch das Inventar des Lebensraumes nicht mehr da, also die Arten, oder?
Ja, Lebensraum ist ja definiert als ein Raum, in dem man lebt, als Art oder als Organismus. Und wenn er nicht da ist, sind die weg. Also von daher, klar, es geht um den Verlust von entsprechenden Lebensräumen. Das ist im Prinzip Vernichtung von Primärlebensräumen. Also man denkt an Regenwälder oder an Korallenriffe zum Beispiel. Aber es geht auch um die Änderungen, wenn wir uns das anschauen in Mitteleuropa, die Änderung von Nutzungen in der Landschaft. Also wir haben dort ja zum Teil Systeme, die durch extensive Nutzung geprägt sind. Also Wacholderheiden, Mittelgebirge zum Beispiel. Oder Lüneburger Heide ist auch eine Landschaft, die genutzt wird. Und viele andere auch, die dadurch, dass sie eine extensive Nutzung haben, erst eine hohe Vielfalt entfaltet haben. Und erst dann, wenn die Nutzung dann entweder aufgegeben wird, ist auch eine Landnutzungsänderung, oder intensiviert wird, dann geht entsprechend der Artenbestand auch zurück.
Also intensive Landwirtschaft wie diese Monokulturen, diese Monowüsten sind auch ein Problem. Welche Gesellschaften oder Ökosysteme sind denn bei uns in Europa besonders gefährdet und damit eben auch das Arteninventar dort?
Ja, zum einen haben wir die wenig verbliebenen, sehr naturnahen Bereiche. Das ist das Alpengebiet, Hochalpengebiet zum Teil, was ja noch da ist, aber durch Klimawandel natürlich verloren geht. Irgendwann, die wandern zwar nach oben, aber irgendwann ist dann Schluss. Dann ist der Berg zu Ende, da kann man nicht weiter wandern, sehr vereinfacht dargestellt. Zum anderen auch die Lebensräume in Alpen, Almen und sowas, die durch Nutzungsaufgabe entsprechend verloren gehen. Das sind sehr, sehr artenreiche Systeme, wo wir sehr viel verlieren.
Das heißt also, da wurde die Landschaft künstlich offen gehalten, die Alm wird aufgegeben und die wächst wieder zu.
Genau, das ist so vereinfacht. Gilt auch für Flachlandgebiete, aber gilt für die Alm genauso. Und dann eben im Flachland sind es viele von diesen extensiven Grünlandbereichen. Also Grünland, also Wiesen und Weiden sind ein ganz wichtiges Element für unsere Diversität. Und wenn die Nutzung ändern, also wenn sie entsprechend hochgefahren wird oder runter, dann gehen die Arten da verloren. Das Gleiche gilt dann auch für den Wald. Da ist die Nutzung ja eher schon langfristig, logischerweise. Aber wenn wir entsprechend, ja, soll man sagen, monotone Waldbestände haben, sind die natürlich erstmal artenärmer und auch anfälliger gegen, weiß Gott, Kalamitäten, also Schädlingseinbrüche. Man kennt diese Borkenkäfer-Thematik aus dem Harz.
Ja.
Der Fichtenforst, dadurch, dass er nur eine Baumart durch Klimabeschädigung nicht mehr ganz so fit ist, sage ich mal vorsichtig, macht tolle Bedingungen für eine ganz bestimmte Art, nämlich die Borkenkäfer, die machen alles alle. Hätte ich dort eine Diversität, also eine diversere Nutzung, die man wiederherstellen kann, würde einfach der ganze Bestand nicht darunter, also vielleicht nur Teilaspekte davon, wäre wesentlich stabiler. Also es ist eine Interaktion von Klima und Diversität, was wir ganz häufig ja auch haben. Dann die Flachlandmoore sind ganz typische Lebensräume, die es feucht und kühl brauchen, die natürlich durch Veränderungen sowohl im Klima als auch durch früher vor allen Dingen Abtropfung, was heute nicht mehr stattfindet, aber früher durch Abtropfung verloren gingen und damit auch ganz viele hochspezialisierte Arten. Und der Versuch, die jetzt zurückzugewinnen über Wiedervernässung, ist sicher der richtige Weg, dauert aber sehr lange, weil die oft schon komplett weg waren und dass sie da hinkommen müssen, wo sie mal zu Hause waren. Das ist dann die Kunst, das Ganze über die Landschaft zu machen, über die Konnektivität, sagen wir, Biotopverbund ist das Stichwort, dass es damit reinkommt. Ja.
Biotopverbund ist ja auch ein Stichwort bei der Wiederansiedlung von Arten. Also wenn ich jetzt an die Wildkatze denke, der nutzt es ja nichts, wenn sie so ein ganz kleines Habitat irgendwo hat. Sie wandert ja gerne und dann nicht zum nächsten kommt.
Also Biotopverbund ist natürlich schon eine gewisse Verfügbarkeit von Lebensräumen, die geeignet sind, in erreichbarer Entfernung. Und das ist sehr, sehr artspezifisch. Wildkatzen wandern gerne, da geht es ganz gut. Auch Wölfe haben es ganz gut auf die Reihe gekriegt, sich auszubreiten. Aber wenn ich dann irgendwelche, weiß Gott, laufenden kleinen Insekten nehme, die einfach nur ein paar Meter schaffen, da wird es schon schwieriger. Das heißt, je nachdem, welche Arten wir uns ansehen, ist der Verbund zum Teil noch gegeben, aber meistens ist die Isolation zu groß. Das heißt, wenn sie lokal vorkommen und angesiedelt werden, eigentlich schon von vornherein das Risiko, dass sie bald wieder aussterben, weil sie einfach dort nicht sich halten können, genetisch bedingt zum Beispiel.
Weil es Inzucht gibt?
Weil es Inzucht gibt, ja genau. Mhm. Also das ist einfach dann so eine Flaschenhals irgendwie da ergibt und dann können die nicht mehr als Population sich gut halten, dann gehen die irgendwann ein.
Welche Faktoren oder auch Stellschrauben müssten denn gedreht werden, um die Situation insgesamt zu verbessern für viele Lebensräume? Das Moor wurde ja gerade schon angesprochen, es wird wieder vernässt, braucht aber seine Zeit. Bei Mooren ist aber auch, glaube ich, der Nährstoffeintrag von außen ein Problem.
Also Nährstoffeintrag ist natürlich generell in unserer Landschaft ein großes Problem. Und es ist ganz auffällig, weil die ja sehr nährstoffarm natürlicherweise sind, um existieren zu können, eben auch entsprechende Arten haben, die ja ganz geringe Nährstoffansprüche haben. Da denken wir an irgendwelche Torfmoose und irgendwelche Sonnentau, was man so vielleicht kennt, populäre Arten. Und dann haben wir aber auch natürlich Nährstoffeintrag landwirtschaftlich, aber auch durch die Luft, also Autoverkehr, N2O, also Lachgas etc., wo wir eben ganz massiv die ganze Landschaft eigentlich permanent düngen und damit natürlich auch eine starke Verschiebung hin zu nährstoffliebenden Arten hinkriegen. Also hinkriegen, in Anführungszeichen. Die ergeben sich dann. Das heißt, sie haben eine Verarmung hin zu Arten, die eben sehr, sehr stickstoffliebend zum Beispiel sind.
Das eine ist also der Nährstoffeintrag, die sogenannte Eutrophierung. Ja. Was gibt es noch für Stellschrauben, an denen man drehen müsste, um ja, die Diversität zu erhalten?
Also Kombination mit der Landnutzung natürlich, da dann zu arbeiten, heißt zum einen, ich nehme Flächen wieder aus der ganz intensiven Nutzung raus. Zum anderen wird es darum gehen, die Landschaft mit Strukturen anzureichern, dort wo sie sehr wenig Strukturen haben. Also ich kenne Ostdeutschland, das ganz große Flächen mit ganz wenig anderen Hecken oder sowas. Das ist regional sehr verschieden.
Aber Hecken sind schon immer eine gute Idee.
Hecken sind immer eine gute Idee aus mehrfacher Hinsicht. Zum einen sind sie Lebensraum für bestimmte Tierarten, zum anderen sind sie Erosion für Wind- und Wassererosion bei Hanglagen zum Beispiel. Das heißt, Hecken in Brandenburg sind hilfreich, um dafür zu sorgen, dass nicht der ganze Sand auf die Autobahn kommt zum Beispiel. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Aber eben auch als Lebensraum. Und der Lebensraum ist auch dafür da, dass eben dort häufig auch Gegenspieler von Schädlingen aus Landwirtschaftsbereichen da sind. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass entsprechend diese Schadinsekten, Blattläuse zum Beispiel im Weizenanbau, nicht so stark überhand nehmen, weil ich dafür sorge, durch Hecken im Lebensraum für Gegenspieler zu haben. Marienkäfer, Schwebfliegen etc.
Wie beeinflussen sich denn Biodiversitätsverlust und Klimawandel? Es ist ja oft von einer Zwillingskrise die Rede.
Ja, das eine ist der Grund für das andere zum Teil. Also will heißen, wenn ich im Bereich Biodiversitätsverluste habe, habe ich dann entsprechende Veränderungen im System und damit geringere Resilienz gegen Klimawandel. Zum einen ist nämlich Klimawandel ein wichtiger Faktor, der für bestimmte Arten einfach die Lebensräume nicht mehr geeignet erscheinen lässt, also einfach vernichtet, wenn es trocken wird oder zu nass oder eben nicht mehr so, dass bis die Arten brauchen. Zum anderen kann ich aber durch entsprechende Maßnahmen im Bereich Biodiversität, Erhöhung der Vielfalt in Waldbeständen oder auch im Grünland dafür sorgen, dass die Systeme so aufrechterhalten bleiben oder verbessert werden, dass ich entsprechend Kohlenstoff habe, der dafür sorgt, dass Kohlenstoff gespeichert wird. Bei Grünland ist ein ganz wichtiger Faktor, das kennt man oft gar nicht so. Also bei Wald weiß man es, man hat einen Wald, da stehen viele Bäume, okay, ist viel Kohlenstoff, kann man irgendwie glauben, das geht ja. Grünland hat ganz viel Speicherungskapazitäten im Boden, weil sie ein sehr großes Wurzelsystem haben, die Grünländer insgesamt, und damit auch einen wichtigen Beitrag leisten.
Wiese und Weide
sind die beiden Komponenten. Biodiversitätsmäßig bezeichnet es sogar noch Weide noch besser, weil es mehr Struktur schafft, mehr Vielfalt. Das heißt, eine gewisse Menge an Tieren brauchen wir natürlich für Grünland. Da kommt die nächste Frage, wie machen wir sowas? Also wenn alle Vegetarier wären, dann wäre es schwierig, aber bis wir da sind, das dauert noch lange, denke ich. Das heißt, weniger Fleisch zu essen ist durchaus okay. Und wenn das noch produziert wird durch extensive Weidehaltung, haben wir eigentlich für alle Beteiligten was gewonnen, fürs Klima, für den Tierschutz und auch für die Diversität auf diesen Ökosystemen, vor allem im Weidenbereich. Ja.
Mit dem Biodiversitätsforscher Professor Josef Settele sprach ich zur Weltartenschutzkonferenz über die Gründe für den Artenschwund.